Der Friede Gottes des Vaters, die Liebe seines Sohnes Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext stammt aus so etwas wie einer Schwellensituation. Das fünfte Buch Mose beschreibt das Volk Israel nach 40 Jahren der Wüstenwanderung nun an der Schwelle zum Ziel, zum gelobten Land stehend. Und es beschreibt gleichzeitig Moses als den Führer und Gesetzgeber an der Schwelle des Todes stehend. Vom Berge Nebo aus wird er das gelobte Land sehen, aber nicht in es einziehen dürfen. Das wird dem Volk unter seinem Nachfolger Josua vorbehalten bleiben. Moses Lebenswerk dagegen ist erfüllt mit der Befreiung Israels aus der Sklaverei und der Übergabe des Gesetzes, insbesondere der 10 Gebote, für das Leben in der kommenden Freiheit. Nun also wird es für Moses Zeit, sich zu verabschieden. Wie viele Menschen an dieser Schwelle verspürt er offensichtlich den Wunsch, seinen Nachkommen noch einige gute Ratschläge zu hinterlassen. Einige. Er braucht dafür fast das gesamte fünfte Buch. Es sind im Wesentlichen nämlich die Abschiedsreden Mose an das Volk und in eine hören wir einmal hinein. Ich lese den Predigttext aus 5. Mose 30. Und Moses sprach: Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Amen. Nun gestatten Sie mir, dass ich aus an meinem Herzen für einen Moment keine Mördergrube mache und mir einmal überlege, was wohl die Zuhörer damals dabei gedacht haben mögen. Wenn man sich denn die Szene so vorstellen will, dass das Volk den Abschiedsreden Mose nun tatsächlich ganz in Gänze zugehört haben sollte. Vielleicht etwa so. Das Gebot, das ich dir heute gebiete. Wann kommt der Alte denn nun endlich mal zum Punkt? Bis hierher hat Mose nämlich schon 25 Kapitel gebraucht. Das Gebot, das ich dir gebiete, ja welches denn nun? Ist nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel und nicht jenseits des Meeres. Sagst du uns denn auch, wo es nun ist, sondern ganz nahe bei dir in deinem Munde und deinem Herzen. Ja gut, und was ist es denn nun? Interessanterweise haben nämlich alten Herren, welche die Predigtperikopen einst festgelegt haben, hier auch darauf verzichtet, die Verse mit hineinzunehmen, welche das Gebot, das hier gegeben wird, nun endlich mal benennen. Es geht hier nämlich nicht um die 10 Gebote, auf die wir als Christen ja fast schon konditioniert sind, sondern um das, was 2 Verse später endlich kommt und jetzt auch endlich von mir kommt. Das ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. Christlich geprägte Ohren hören da natürlich sofort, was Jesus einst auf die Frage nach dem höchsten Gebot geantwortet hatte: Liebe Gott mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hat Jesus ja einst alles zusammengefasst, worum es bei den Geboten und Gesetzen Gottes ja letztlich geht, unter denen das Judentum ja übrigens nicht nur die berühmten 10 Gebote versteht, sondern insgesamt derer über 600 kennt, die man freilich alle als so etwas wie Ausführungsbestimmungen dieses einen Grundsatzes verstehen kann: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. So einfach ist das. Und zugleich so schwer. Denn nicht nur die Bibel, auch die ganze Lebens- und Glaubenserfahrung von über 2000 Jahren ist ja voll davon, wie Menschen immer wieder eben daran scheitern, indem sie schuldig werden an ihren Mitmenschen, dass sie andere immer wieder verletzen und traurig machen und selbst damit nicht glücklich werden. Das kennen wir alle. Und nehmen wir die Verbindung von Gottes und Nächstenliebe als Maßstab, in dem Sinne, wenn du glaubst, Gott zu lieben und doch gleichzeitig einem anderen Menschen Feind bist, dann machst du etwas falsch. Nehmen wir das zum Maßstab, dann scheint dieses Gebot vielleicht doch so weit entfernt zu sein wie der Himmel und das Meer. Denn wer kann schon von sich sagen, dass er oder sie das immer ganz erfülle? Und so gesehen wirkt diese langatmige Vorrede des Mose, an der ich mich ebenso gestört habe, das Gebot ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern, dann doch gar nicht mehr so abwegig, sondern eher wie die Erinnerung daran oder auch die Klage darüber, eigentlich wäre es doch so einfach. Oder mit dem Propheten Micha gesprochen, es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Gebote halten und Liebe üben und aufmerksam sein gegen deinen Gott. Warum kriegt ihr Menschen das immer wieder nicht hin? Es ist doch nichts Fernes und Hohes. Ich könnte darauf jetzt eine kluge, theologisch und anthropologisch durchdachte Antwort geben. Warum der Mensch labil und manchmal böse ist vom Grunde seines Herzens auf, wie es ja auch bei Mose heißt, wie er eingebunden ist in gesellschaftliche Strukturen und dass Liebe und Leidenschaft nie ohne den Gegenpart sein können, dass Leidenschaft eben im wahrsten Sinne des Wortes immer auch Leiden schafft, damit dann vom Sündersein des Menschen reden und von der Vergebung Gottes in Jesus Christus, davon, dass er uns Mut macht, selbst den Feind zu lieben, womit das Thema dann auch theoretisch gut abgehandelt wäre. Aber an dieser Stelle interessiert mich eigentlich praktisch mehr, was es denn konkret und praktisch hieße, dieses Gebot der Gottesliebe zu halten, ausgehend von folgender Beobachtung. Wenn man etwa beim Thema 10 Gebote die Konfirmandinnen und Konfirmanden fragt, ob es denn überhaupt möglich sei, das alles einzuhalten, dann hört man sehr schnell, nein, das geht doch gar nicht. Nicht zu töten mag ja noch angehen, aber nicht zu lügen, den Eltern zu gehorchen, nicht neidisch zu sein, nicht die Ehe zu brechen, das alles scheint ihnen angesichts so vieler Patchwork-Familien so fern wie manchmal Himmel und Meer. Und wir als Christen, ist mein Eindruck, geben uns manchmal damit allzu schnell zufrieden, gern mit dem Hinweis auf Christi Vergebung, dass kein Mensch die Gebote wirklich erfüllen könnte, wie es ja auch dem reichen Jüngling aus dem Evangelium ergangen ist. Unsere jüdischen Geschwister gehen in ihren rabbinischen Auslegungen aber davon aus, dass die Gebote Gottes, sowohl die 10 als auch die restlichen 603, für den Menschen im Grunde sehr wohl erfüllbar sind. Weil sie eben ganz nahe bei dir sind, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Darin deutet sich meines Erachtens übrigens auch die Erfahrung an, dass der Mensch an sich ein religiöses Wesen ist. In ihm ist die Gotteserfahrung oder zumindest die Suche danach, die Frage nach der Existenz über das Leben dieser Welt hinaus und was nach dem Tod ist, das alles ist Teil seines Menschseins. Und dementsprechend gibt es meiner Meinung nach auch keine Atheisten. Wer das von sich meint, an keine überirdische Existenz zu glauben, der macht sich etwas vor. Denn spätestens auf dem Sterbebett fragt auch ein solcher nach dem Himmel. Aber zurück zur Erfüllbarkeit der Gebote, des einen und der 613. Die meisten sind ja, wie gesagt, im Grunde Ausführungsbestimmungen des Grundgebotes, Gott zu lieben. Wie könnte das konkret aussehen? Ich versuche es einmal zu skizzieren anhand des Ereignisses vom letzten Sonntag, das in Hamburg ja für kurze Zeit die Schlagzeilen beherrscht hat, dem Angriff eines rechtsverwirrten Täters auf einen jüdischen Studenten, den er mittels eines Schlages mit dem Klappspaten schwer verletzt hat. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir gerade jetzt des Anschlages in Halle gedenken, der gerade ein Jahr her ist. Nach so einem Verbrechen und den ersten Betroffenheits- und Solidaritätsadressen laufen dann doch immer wieder dieselben Stereotypen ab. Erst die Betonung, dass der Täter ja Einzeltäter war, noch dazu psychisch verwirrt in diesem Fall, dass die Sicherheitskräfte ja auch alles richtig gemacht hätten, schließlich vielleicht noch die Forderung nach höheren Strafen und die Betonung, dass so ein Angriff ja irgendwie uns allen gelte. Aber was allen gilt, gilt keinem richtig. Deswegen wäre es vielleicht konkreter und ehrlicher und zeugte von mehr Nächsten und auch Gottes Liebe, mutete man sich und allen die Ehrlichkeit zu sagen, das war ein gezielter Angriff auf jüdisches Leben und jüdische Symbole wie die Kippa. Und mag der Täter auch einzeln und verwirrt gewesen sein, so bezog er ja offenbar doch seine Motivation aus den immer noch viel zu verbreiteten und viel zu unwidersprochenen antisemitischen Hetzen und Vorurteilen, die immer noch so tief sitzen. Daran zu arbeiten, das ist die Aufgabe für uns alle. Der jüdischen Gemeinde in Hamburg zum Beispiel etwa zu erlauben, mit ihren Projekten und Vorstellungen nicht nur in die Grundschulen zu gehen, sondern auch in die höheren Schulen, dorthin, wo sich politisches Denken ausbildet. Was ganz nebenbei gesagt eine Arbeitsgruppe unserer eigenen Kirchenkreissynode seit einiger Zeit begonnen hat. Vielleicht auch, dass wir als Nordkirche damit nicht nur ein Zeichen setzen, sondern konkret auch einmal eine landesweite Kollekte für Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Synagogen ansetzen. Und wenn solche Angriffe von muslimischen Tätern kommen, dann ist es nicht zu viel von den Vertretern der muslimischen Gemeinschaften verlangt, dass sie auch öffentlich sagen, so etwas darf nicht sein, egal aus welcher Motivation. Und was das andere angeht, so gibt es schon die ersten Stimmen aus der jüdischen Gemeinde, die angesichts von natürlich richtigen und wichtigen Besuchen von Vertretern der Politik und auch der evangelischen Kirche, der Bischöfe und der Landräte, dass sie dann einfach sagen, ich hab's einfach langsam mal satt, dass die jedes Mal uns wohlfeile Reden halten müssen, am besten noch aus dem Talmud uns belehren. Warum sind sie nicht einfach nur da und beten mit uns? Das Gebot Gottes ist nahe bei dir und deinem Herzen und in deinem Munde. Es ist sicher die weit schwierigere Aufgabe, als höhere Strafen oder bessere Sicherung zu fordern, zu erkennen und daran zu arbeiten, dass jede Tat ihre Wurzeln hat im Herzen und im Denken. Dass es vielleicht nicht so wichtig ist, immer alles richtig zu machen, sondern mit dem Herzen bei Gott zu sein und daraus zu handeln. So wie es ein Vers ausdrückt, der dem jüdischen Talmud nur zugeschrieben wird, aber wohl vom englischen Schriftsteller Charles Reed aus dem 19. Jahrhundert stammt, der mir aber trotzdem so weise scheint, dass ich mit ihm schließe. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Oder, um es denn doch noch einmal mit den Worten der Bibel zu sagen aus Sprüche 4, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und da kann man mal sehen, woher so ein kluger Mensch wie Charles Reed das wohl hatten. Aber wie? Das überlassen wir getrost Gott und seinem Frieden, der höher ist als alles, was Menschen verstehen und begreifen können, und der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.